Ja, schön dieser sonnige Morgen mit euch. Wunderbar, fühlt sich für mich auch, weil einiges gestern hatten, nach zu Hause. Und zu Hause ist für mich mittlerweile nicht gebunden an, dass mir was gehört, weil das ist letztlich, wenn wir es untersuchen, eh eine Konstruktion, die nicht real ist. Uns gehört nichts, sondern etwas, wo ich mich zugehörig fühle. Wie ein afrikanischer Lehrer von mir mal gesagt hat, wir Menschen müssen lernen weltweit, dass wir einander angehören. Das finde ich eine wunderschöne Formulierung, dass wir einander angehören. Wo einander angehören, Angehörige, das Wortspiel mit Verwandtschaft, mit Ahnen im Grunde, spüren wir zu Hause sein im Sein. Ort und Zeit sind austauschbar. Gut. Mag ganz kurz etwas sagen, mag jedes Teaching so gestalten, dass ich kurz was sage zur Praxis, kurz oder länger, je nachdem, heute kurz, und dann was Inhaltliches. Und ein Teaching hat den Sinn, dass es uns hilft. Also häufig sage ich Dinge, die ihr schon wisst. Und es ist so, dass ich das versuche zu wecken, was schon in euch latent da ist. Das ist eigentlich das Beste. Dass er hinterher sagt, ja, der hat nichts Neues gesagt, aber mir ist das jetzt nochmal aufgegangen. Ja, nee, super. Manchmal sage ich ja was Neues. Und ein Teaching hilft uns. Es ist kein Kopf und Denken und weit vom Körper weg, sondern hilft uns, dass wir einen geschickten Weg mit uns selbst gehen. Wenn ich die Vorstellung habe, ich muss in der Meditation sitzen und völlig gedankenfrei sein. Und wenn ich das nicht hinkriege, mache ich es falsch, habe ich ein Problem, weil das niemand kann. Nicht mal die Meister. Und nur die Gedanken spielen keine Rolle mehr. Die flattern halt wie die Spatzen über den Himmel des Gewahrseins. That's it. Ja. Also, das ist Teaching, das ist the view in der englischen Literatur, ja, das ist die Sichtweise, die ist sehr hilfreich. Und wenn ich die falsche Sichtweise habe, kann das unendlich Leiden in mir hervorrufen, bis dahin, dass ich die Sache hinschmeiße. Gut. Start würde ich gern ganz kurz ein Basic zur Meditation, und zwar in der somatischen Form. Das ist aber eine Grundlage, die vielen von euch vertraut sein wird, eine Grundlage, die immer wieder gut tut zu erinnern, oder auch neu zu lernen. Wir haben weltweit, also in allen spirituellen praktischen Traditionen, die irgendwas mit Meditation zu tun haben. Meditation, Kontemplation, Stille sein, Achtsamkeit, Zen, Vipassana, wie auch immer sie heißen mögen. Haben wir zwei Grundgesten. Die erste Grundgeste ist, dass wir unseren Geist sammeln. Dass wir uns zentrieren auf etwas, mit dem wir üben oder das wir zur Übung hernehmen. In der somatischen Tradition, in meinem Stil auch oder in unserer Linie, ist es sehr oft der Atem oder ein Zentrum im Körper. Zum Beispiel heute früh hatten wir ein wanderndes Zentrum, was ich euch durchgeführt habe. Wir werden nachher mit einem statischen Zentrum arbeiten, mit dem Beckenraumzentrum. Ja, also da ruht deine Aufmerksamkeit im unteren Bauchraum und du spürst dahin. Oder heute früh etwas auch, spür jetzt in deinen Unterbauch, spür den Atem dort. Das ist ein Zentrum, Fokus genannt. Und das, wenn wir da bleiben können, ziehen uns natürlich die Gedanken wieder weg und dann kommen wir wieder zurück. Gibt es so ein paar Tricks, sage ich doch die Tage was zu, wie man damit arbeitet. Und wir fühlen, dass das Geniale am Somatischen ist, dass das Somatische eine andere Ebene ist als unser Denken. Das heißt, du musst nicht gegen das Denken kämpfen. Das bringt auch nicht viel. Es vermehrt es nur. Sondern du wechselst einfach die Ebene. Du wechselst das Stockwerk. Du gehst ins Somatische und dann kann das Denken machen, was es will. Das brauchst du wann anders, aber jetzt gerade nicht. Und wir wechseln das Stockwerk. Wir spüren den Körper. Das ist Fokus. Das ist die Fokuspraxis, also Bewusstseinsvereinheitlichung heißt das ein bisschen umständlich in der Literatur, wenn ihr es lest. Ja, vereinheitlichen, also wir vereinheitlichen uns auf einen Fokus. Das könnte sogar ein Mantra sein oder ein Wort oder Meditationsspruch oder ein heiliger Name in den Traditionen. Ja? Also wir reduzieren uns oder zentrieren uns, das ist vielleicht das Schönste, auf einen Punkt. Und dadurch kommt der Geist zum Frieden. Und so heißt diese erste Geste auch im Sanskrit Shamatha. Der Geist kommt zum Frieden. Oder Shamatha gleich Achtsamkeitspraxis, gleich Mindfulness, gleich Fokus. Ja, dasselbe in verschiedenen Couleur. Die zweite Geste geschieht, und das ist, finde ich, das Geniale, eigentlich von selber. Die musst du nicht machen. Du musst im Grunde nur bei diesem Fokus bleiben. Und was passiert dann, wenn wir da lang genug bei bleiben? Es geschieht, dass dieser Fokus unseren Geist so zum Frieden bringt, dass sich plötzlich was Tieferes in uns öffnet, ein tieferes Gewahrsein, nicht mehr unsere lenkbare Seite des Bewusstseins, die wir Aufmerksamkeit, Achtsamkeit nennen, mit der wir arbeiten. Ist der viel unendlich viel größere Teil unseres Bewusstseins ist nicht lenkbar von uns. Weil das ist das, aus dem heraus wir ja lenken. Das ist das, was wir eigentlich sind, Bewusstsein. Ja, Wahrnehmungsfeld, Gewahrsein. So, und das öffnet sich und das kriegst du plötzlich mit. Das kriegen wir nicht mit, wenn wir uns reduzieren auf einen Gedanken oder ein Problem, das wir lösen. Sondern plötzlich kriegen wir mit, weil wir hier schön im Frieden sind. Huah, geht was auf, der Raum von Gewahrsein. Gewahrsein gleich Awareness, gleich, die Tradition nennt es im Sanskrit Vipassana. Vipassana ist eine eigene Technik, ist aber von diesem Wort entlehnt. Vipassana meint ungewöhnliches Sehen. Ungewöhnlich deshalb, weil wir nicht mehr dazwischen schwätzen. Weil wir es nicht mehr zerdenken. Ungewöhnlich, weil wir es geschehen lassen. Der Raum geht auf, gefüllter Raum. Du nimmst wahr. Und wenn ihr euch erinnert an unsere Übungen, die wir bisher schon gemacht haben jetzt, dass ich euch immer ein bisschen dahin führe auch. Da ist dann Stille, so und jetzt tu nichts mehr und lass mal geschehen. Da führe ich euch bewusst in dieses Vipassana. Aber normalerweise geschieht das Vipassana von selber. Ja, du atmest in den Unterbauch, atmest. Plötzlich fühlst du dich, ich fühle mich super gerade. Wunderbar, ganz bei mir. Weil wird es weiter. Das ist diese Dimension, wie eine Pulsation. Ja? Shamatha, Vipassana, Mindfulness, Awareness, Achtsamkeit oder Gewahrseinspraxis. Und das ist eine Grundgeste, mit der wir immer wieder arbeiten. Und in diesem Gewahrsein kommt eine tiefere Qualität von Bewusstsein in die Lebendigkeit. Und wir gehen durch einen Transformationsprozess, den wir oft nicht mitkriegen. Es verwandeln sich die Dinge von selbst. Gut, das zur Praxis. Jetzt würde ich gern was wie angekündigt sagen zu: Wie gestalten wir unser Leben so, dass es dem dient, was wir als das Kostbarste erkannt haben? Und ich habe jetzt selbst eben nochmal nachgeschaut, es entspricht ein bisschen, ohne dass ich das wollte, das fiel mir heute früh erst ein, dem ersten Aufsatz aus meinem Buch Leidenschaftliche Spiritualität, der den Titel hat: In unprivilegierten Situationen den Pfad des Erwachens gehen. Und darüber steht dieses koanartige Wort: Wenn alles passt, ist es schwer zu erwachen. Also, das Leben muss ein bisschen struppig, ungebürstet und ungewöhnlich sein. Manchmal auch krass und abgründig, damit wir in Kontakt bleiben können mit der Wirklichkeit. Weil um das geht es beim Erwachen, zu erwachen in die Wahrheit und nicht in einen schönen Zustand. In der Tradition heißt es, ich sage es immer ein bisschen von den Traditionen, weil ich die hernehme, buddhistische, christliche Tradition stark auch, Sufis, schamanische, indigene Tradition, Philosophie, transpersonale Psychologie, also sind so die meine Quellen, ja, und manchmal sage ich es mal in der Sprache, dass ihr übersetzen könnt, wenn ihr das mal lest oder euch damit beschäftigt. Also in der buddhistischen Tradition heißt das Shila, was ich jetzt erzähle. Shila oder Sila, je nach Sanskrit oder Pali. Und das heißt sowas wie Regeln, die Regeln des Lebens, also das, was dein Leben ordnet, dass das Erwachen geschehen kann. Und dazu habe ich ein paar Punkte. Und also erinnert euch dran, ich mache einen Mitschnitt und ihr könnt das auch nochmal anhören, dass ihr jetzt nicht in Stress kommt, euch alles merken zu müssen. Aber es ist auch super, wenn ihr das tut oder wenn ihr mitschreibt. Zunächst mal muss ich was erfahren haben. Sonst weiß ich nicht, was das Kostbare in meinem Leben ist. Es gibt einen sehr schönen Satz von dem protestantischen Theologen, Philosoph Søren Kierkegaard. Er ist manchmal etwas finster, aber es gibt auch schöne Sätze von ihm. Und der heißt, bete darum, dass deine Einsamkeit, dein Alleinsein mit dir sein, dich etwas finden lässt, für das es sich lohnt zu leben, groß genug, um dafür zu sterben. Super formuliert. Das finde ich, ist das, was ich gestern noch angedeutet habe. Das, wofür wir leben, wofür wir wirklich leben, ist etwas, wovon unser Herz weiß, das ist groß genug, um dafür zu sterben. Nicht im Sinne von, dass wir uns dafür hinrichten lassen müssen, aber im Sinne von, mein Leben füllt sich ja damit und irgendwann bin ich 85 und dann habe ich das gelebt und nicht was anderes. Also diese Entscheidung braucht es. Manchmal frage ich in Kursen, schau, was du unbedingt leben möchtest, damit du eines Tages in Frieden sterben kannst. In Frieden wohlgemerkt. Was will gelebt werden? Das heißt, am Anfang steht eine Erfahrung, steht eine Einsicht, steht ein Wow, das ist kostbar. Und das kann aus der Meditation kommen, das kann aus einem Retreat kommen, das kann aus einer Atemreise kommen, das kann in der Natur kommen, das kann bei einer Pilgerwanderung kommen, am Ufer des Meeres, wo auch immer. Ja, oder in der großen Liebe. Das ist ganz breit. Für manche kommt das beim Erbsenernten. Hat ein Freund, der hat ein tiefes Erwachenerlebnis beim Erbsenernten. Ja, also das ist daran nicht gebunden. Das ist irgendwo in deinem Leben kommt etwas und das muss auch nicht die wuchtige Erfahrung sein. Das kann es sein, muss aber nicht. Es kann auch ein Heraufleuchten sein von wow, dafür gehe ich, das ist kostbar. Das ist eine Erfahrung. Der zweite Aspekt ist, die drei ersten sind der Vorlauf, aber das ist die Essenz, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja. Der zweite Punkt ist, ich muss mich von dieser Erfahrung, und hier kommt unsere Freiheit ins Spiel, wirklich persönlich treffen lassen. Es gibt Menschen, vielleicht kennt ihr Menschen, das ist sehr traurig, die haben tiefe Erfahrungen gemacht, aber du hast das Gefühl, da hat sich nichts verändert. Ich sage es mal etwas frech, die haben Erleuchtungserfahrungen, die können sie abhaken und archivieren, aber es sind keine Erleuchtete. Das zeigt, die Erfahrung allein, das Geschenk des Lebens, des Größeren, des Göttlichen, wo uns in der christlichen Sprache, wo uns Gott anhaucht. Ja. Oder schöne Buchtitel von Reginald Ray, Touching Enlightenment in Your Body. Der Originaltitel seines ins Deutsche übersetzten Buches, Intelligenz des Körpers. Erleuchtung berühren in deinem Körper. Finde ich super. Das ist das. Ja, wow. So, und das muss dich persönlich betreffen. Wir müssen uns persönlich betreffen lassen. Und da kommt das Herz rein. Das Herz entscheidet, ob das geht. Entscheidet, in Anführungszeichen. Ja, also im Herzen geschieht, das sich persönlich betreffen lassen, sich persönlich verwunden lassen. Ich weiß nicht, ob ihr mal die Darstellungen von Leonardo da Vinci oder Michelangelo oder anderen Großen gesehen habt von Menschen in mystischer Ekstase. Es gibt im Petersdom ist hinten, es ist Michelangelo, eine ekstatische, es ist wie ein Orgasmus. Ja, und es ist, trifft ins Herz. Teresa von Avila oder wer auch immer das dann ist. Ja. Oder die Älteren. Also das Grundbild des Menschen, der sich treffen lässt, persönlich im Herzen, es trifft im Innersten. Sich persönlich treffen, sich persönlich verwunden lassen. Die Sprache sei mal erlaubt von der Erfahrung, dass mich das Leben anrührt, anhaucht. Dass das Geheimnis mich küsst. Und dann geht es, und das ist der dritte Schritt, und der ist genauso wichtig. Erfahrung, mich betreffen lassen, Herz, Und jetzt kommt unser von gestern Citta, Bodhicitta, Herz, Geist rein. Es geht darum, das zu verstehen. Sonst bleibe ich ein törichter Heiliger. Oder Heilige. Ja, das gilt's. Und, also nichts dagegen, aber wir wollen hier weiter in die Tiefe. Es gilt, das zu verstehen. Und zu verstehen, wie hängt das zusammen, was ist da geschehen? Unter Umständen brauche ich das Gegenüber eines Lehrers, einer Lehrerin, des Menschen, der solche Erfahrungen kennt und einordnen kann, mir zeigen kann, das ist nicht pathologisch, das ist total stark, auch wenn es aus dem Konventionellen rausgeht. Ja. Und das zu verstehen, was bedeutet das für mich? Und da kommt dieses Persönliche wieder rein, die Bedeutung für mich. Und eine Version, das zu lesen oder zu verstehen, ist, okay, und was ist jetzt meine Aufgabe? Ihr habt in spirituellen Texten und mystischen Literatur, habt ihr oft dieses, Menschen machen eine tiefe Erfahrung, und dann sagen sie, was soll ich jetzt tun? Aber ganz oft, was soll ich tun? Was willst du, dass ich tue? An Gott gerichtet oder an das Sein oder an die Erde, an das Heilige, das uns begegnet, auch in den Urelementen des Daseins. Was ist jetzt mein Weg? Also diese drei Aspekte, Erfahrung, persönliches Betroffensein, Verstehen, sind die Basis. Gut, dann mache ich mich auf den Weg und gestalte meinen Alltag. Das ist ja unsere Frage, wie kriege ich das hin? Und das Erste ist, ihr ahnt es vermutlich, und es ist auch unserer Zeit geschuldet, aber es war schon immer so, glaube ich. Das Erste ist, Freiraum schaffen. Das Erste ist nicht, dass ich was habe, bekomme, erfülle oder mache, sondern das Erste ist, dass ich gucke, was ist es, was ich zu viel habe, tue, kann, weiß, will, etc. Freiraum schaffen. Es gibt diese alte Zen-Geschichte, wo der Meister dem Schüler, der zu ihm kommt und alles mögliche wissen will, dann den Tee eingießt und hält die Kanne weiter, bis die Kanne leer ist und die 3 Liter Tee fließen aus der Tasse. Und irgendwann schreit der Schüler, Meister, stopp, stopp, die Tasse ist voll. Sagt er, ja, du bist auch voll. Schaff erstmal Freiraum in dir, dann kann ich dich was lehren. Das ist ziemlich eine Krankheit unserer Zeit, finde ich. Es ist wunderbar, wie viel es gibt, auch spirituell und Portale und überall und in verschiedenen Sprachen. Das ist super. Das zeigt ja auch was. Nur wir sind umso mehr geraten, wohl zu dosieren und Freiraum zu schaffen. Und für dieses Freiraum schaffen braucht es diese Erfahrung, die ich eben beschrieben habe, in den ersten 3 Punkten. Nämlich, dass ich spüre, was ist wesentlich? Die Frage von gestern, Ruth Kohn, was ist wesentlich? Ja, natürlich gibt es tolle Portale und so, aber nicht in allen muss ich sein. Ich kann überall was lernen, aber es ist nicht meins. Ich suche mir das eine aus und damit gehe ich in die Tiefe. Das wäre der nächste Punkt. Was braucht es wirklich, dass sich dieser Weg in mir entfaltet? Also was brauche ich? Unter Umständen auch an Lehrern, an Gegenüber, an Gemeinschaft, an Kraft, an wie sorge ich gut für mich? Da gehört auch rein dieses, und das ist eben auch Shila, Lebenspraxis, wie sorge ich gut für mich, dass ich gesund mich ernähre, dass ich gesund bleibe, dass ich Sport mache, etc. Sie können es variieren für euch. Dass ich nicht doppelgleisig fahre. Dass ich es ist schwierig, gleichzeitig Kettenraucher zu sein und einen tiefen Weg in die Weisheit des Körpers zu gehen. Irgendwann sagt der Körper, hallo, siehst du das nicht? Das ist keine Klassifizierung von Menschen, die rauchen, aber ich will es im Extrembeispiel von dieser Sucht Kettenraucher deutlich machen. Und ein anderer wichtiger Punkt, den finde ich auch sehr modern, ist, wie kannst du relaxed mit deinem Lebensunterhalt da sein? Also der Lebensunterhalt, sprich unser Brötchen verdienen, kann das entspannt sein? Manchmal ist die Spannung zu niedrig, weil wir das Gefühl haben, das ist alles ohne Bedeutung. Und dann macht uns das aber Sorge. Und diese Sorge belastet und die verhindert, dass ich gut und frei diesen inneren Reifungsweg gehen kann. Da ist es hilfreich, sich unter Umständen unter Umständen beruflich, gesellschaftlich mehr zu engagieren, um eine gewisse Sicherheit zu haben, so dass ich entspannen kann. Die Frage ist, was brauche ich, um meinen inneren Weg gut gehen zu können? Und es ist eben ein Abschied von einer Idealisierung von, ach, wer spirituell ist, braucht ganz wenig und so, ja, oder wer spirituell ist, hat immer nur Erfolg und steigt die Führungskette nach oben. Beides ist Nonsens. Beides kannst du spirituell oder existenziell füllen, aber auch völlig verwirrt. Also ein relaxter Umgang, und zum Relaxten gehört für die Tradition, das finde ich sehr schön, auch dazu, dass unser Lebensunterhalt ethisch fundiert ist. Dass wir nicht etwas tun, womit wir unser Geld verdienen, was andere Wesen schädigt, beeinflusst, also negativ beeinflusst oder Leiden verursacht. Sag mal, ein bisschen einen Kompromiss haben wir immer. Wenn wir mit dem Auto hierher fahren, wisst ihr, so. Aber wir können uns halt nicht herbeamen. Aber so darauf zu achten, dass ich das im Blick behalte. Was braucht es dazu? Weil dann kann etwas relaxen. Oder wenn ich in einer äußerst komplizierten Beziehungssituation oder Familienkonstellation oder alte Eltern pflege und so, wo ich merke, boah, das macht so einen Stress, das ist ein täglicher Konflikt und täglich gibt es Streit. Das ist keine Basis, um deinen inneren Weg zu gehen. Irgendwie geht das auch, aber eben nur irgendwie. Und da wäre die Empfehlung dieser Art von Einsicht, wäre, guck, dass du diese Situation klärst, dass sie für alle gut wird, für dich aber auch. So, dass es frei wird in dir. Und dann kannst du den Weg gehen. Okay. Jetzt kommen wir zum Kern. Also von diesem Orden, die drei ersten vorweg, ja, von diesem Orden sind wir jetzt im dritten. Dann Freiraum schaffen. Was braucht es für deinen Weg? Und jetzt kommen wir zum Kern. Das ist das, was ich nenne explizite Praxis. Kommt dann gleich noch eine implizite Praxis. Also explizite Praxis heißt, wo du ganz bewusst dich in eine Übung, in eine spirituelle, psychologische, somatische Übung begibst. Implizit ist dieses, dass es von selber geschieht im Alltag, sage ich gleich. Also der Kern ist explizite Praxis. Und das kann die Begegnung mit dem Lehrer oder Lehrerin sein, regelmäßig sich supervidieren lassen, es können Retreats sein, ist natürlich auch deine Praxis im Alltag, wie auch immer die aussieht, ob das Yoga ist oder Meditation oder Atmen oder auf dem Kopf stehen oder was auch immer. So, dass du deine Praxis hast, die Praxis ist nicht charakterisiert dadurch, dass das Meditation heißt oder still ist. Können powerful mit Musik atmen und das ist Praxis, ja? Sondern Praxis ist dadurch charakterisiert, dass sie nur für dich ist. Dass du nur dir begegnest, nicht irgendwas machst, irgendeinen Effekt, der dabei noch rauskommt. Dass du nur mit dir bist, das ist der Kern. Diese Zeit nur für dich. Und dich dir stellst und auch nicht den Gedanken nachgehst, was die nächsten Schritte in deiner Arbeit sind oder sonst was oder was du einkaufen musst. Also kommst du wieder zurück. Es geht nur um dich, um das Kostbarste deines Lebens. Du bist die kostbarste Person in deinem Leben, sonst funktioniert alles nicht. Das ist nicht Narzissmus. Das ist einfach die Realität, wie wir existieren. Ja, das ist die explizite Praxis. Und es ist sehr powerful. Und es ist nicht an eine Zeit gebunden, auch wenn ich natürlich, viele von euch kennen mich ja, ein Befürworter von mach so viel Praxis, wie es möglich ist, bin. Und also ich kenne sehr viel Praxis in meinem Leben und ich bin, wenn ich zurückblicke, unendlich dankbar, dass ich den Raum hatte und auch den Drive. Das fällt mir sehr leicht. Ich falle da richtig rein, brauche da wenig Disziplin. Ich weiß, dass es nicht für alle so ist und es ist auch nicht besser, schlechter. Nur ich empfehle euch, nutzt das, was ihr praktiziert. Meditiert, Atemreisen, Retreats und so, das kann euch niemand nehmen. Interessanterweise, wenn man mal einen Blick am Ende, bringe ich nochmal einen ganz starken Punkt. Das nimmt uns nicht mal der Tod. Da stabilisieren wir etwas, was von Geburtentod nicht betroffen ist. Von daher, das ist die Power der Praxis. Das ist der bleibende Wert. Das Gold des Seins. Das kann auch, wenn wir gut da sind, sehr kurz sein. Eine Schülerin von Reginald Ray, die auch selbst Lehrerin war und Therapeutin, die hat erzählt in einem Gespräch mit Reggie, wie sie in eine Situation kam durch zwei kleine Kinder, und dann kam das dritte auf die Welt, dass sie so wenig Zeit hatte, dass sie nur noch 10 Minuten am Tag praktiziert hat. Ging nicht anders. Also erstmal eine Zeit lang. 10 Minuten hatte sie. So. Die hat sie sich aber genommen. Und in diesen 10 Minuten, das war der Clou. Ich meine, die hatte schon viel Praxis in sich. Diese 10 Minuten hat sie gesagt, hat sie dem Reggie erzählt, in diesen 10 Minuten hat sich ihr der Seinsraum geöffnet über das Herz. Sie hat viel Herzpraxis gemacht, wie sie es zuvor nie gekannt hat. Diese 10 Minuten war Zeitlosigkeit. Die Uhr hat irgendwann geklingelt, sie kam wie aus dem Ewigen zurück. 10 Minuten. Es ist nicht an die Zeitlänge gebunden. Das fand ich wow, super. Klar, die Frucht ihrer Praxis schon bisher, aber das geht. Und diese Möglichkeiten von uns Menschen zu nutzen, das ist der Kern, das ist explizite Praxis. Wenn wir weiter diesen Weg gehen, das sich in diesem Sinne entfalten lassen, geschieht auch in unserem alltäglichen Leben ganz von selber etwas, das viele von euch kennen. Der Wunsch, und da öffnet sich unser Herz, für die Menschen um uns, dass das für andere auch zugänglich wird. Das heißt, dass wir für uns den Weg gehen und dass wir das mit anderen teilen wollen, sind nicht zwei verschiedene Schritte, sondern es ist im Grunde eine Dynamik, es ist eine Geste. Und zwar nicht im Sinne von, ich missioniere dich, du bist falsch unterwegs, ich zeige dir jetzt mal, wie es geht. Sondern im Sinne eines Überströmens des Herzens, das von innen her die Freude, das Glück, die Beseligung, die Tiefe der Erfahrung einfach ausstrahlen, überströmen lässt. Und es kann sein, dass wir es einfach ausstrahlen, dass wir anders drauf sind. Das kann aber auch sein, dass wir jemanden bei der Hand nehmen und sagen, du, ich mache das und das und kannst du dir vorstellen, hast du nicht Lust, schau mal. Oder einfach auch Bedingungen schaffen, zum Beispiel bei Kindern, Bedingungen schaffen, dass die gut wachsen können. Die müssen deshalb nicht meditieren. Die machen das auf ihre Art noch in der Regel, aber dass die gut wachsen, dass die Menschenwesen in unserem Umfeld, dass die sich auch gut entfalten. Weil das ist ein Zeichen auch, dass wir verstehen, und das ist ein Prozess des Erwachens, dass wir nicht isolierte Wesen sind. Eine Krux unseres verblendeten Zustands ist ja, dass wir meinen, wir sind völlig isolierte Wesen. Auf der einen Seite, ich bin völlig allein, niemand ist da für mich, niemand mag mich. Und auf der anderen Seite im Sinne von, wenn wir in den Härtepol gehen, von die anderen können mich mal. Ich gehe meinen Pfad des Erwachens, die anderen können bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, so, und beides ist eine Verblendung im Sinne von, das ist das Herz nicht offen. Wenn das Herz offen ist, spüre ich, wie viele Menschen mich lieben und spüre ich, dass mein inneres Strömen überquillt zu anderen. Ganz natürlich, die Quelle fließt und nährt die anderen. Im Indischen gibt es das Sprichwort, wer für sich alleine kocht, kocht Gift. Ist etwas hart, aber das meint das. Also wenn ich das nur für mich mache, so dieser spirituelle Egoismus, ich mache das für mich, dass ich da nicht reingucke, wird irgendwas komisch, giftig. Wie kann ich andere Menschen, die um mich sind, unterstützen? Und zwar nach ihrer Art. Das heißt nicht, dass deine Partnerin die gleichen Übungen der Retreats macht. Schön, aber vielleicht macht sie was ganz anderes. Also, das Wachstum, kannst du an meiner Seite wachsen, ist so die Frage. Die können wir in die Paarbeziehung bringen oder in die Familie oder auch an Kinder im Grunde uns selber fragen, können die wachsen. Und in Freundschaften, in Arbeitskollegen, Kolleginnen kannst du wachsen. Innerlich hinschauen. Und dann sind wir im Grunde schon bei der impliziten Praxis. Also, dass wir mitbekommen, in uns ist etwas, das sich nicht damit zufrieden gibt, dass wir die Übung machen, dass wir innerlich aufwachen, dass es freier wird und entspannter und tiefer, ist wunderbar, sondern etwas in uns will eigentlich das den ganzen Tag tun, den ganzen Tag erleben, was wir gestern noch hatten, dieses nicht, wie baue ich die Meditation in den Alltag ein, sondern wie gestaltet sich mein sogenanntes alltägliches Leben, also alle Tage meines Lebens, mag ich das mal auseinandernehmen. Der Alltag klingt immer so ein bisschen ja. Alle Tage meines Lebens, alltägliches Leben. Das ist es, ja. Dass das immer geschieht, das ist implizite Praxis. Bedeutet, dass ich alles, was auftaucht, versuche zu nutzen, um damit bewusst, wachsam, lernend, interessiert, manchmal liebevoll, manchmal braucht es auch Power, unterwegs zu sein. Ich habe vor Jahren musste ich viel fahren, habe ich in Luxemburg gearbeitet, bevor ich hier die eigene Arbeit mit meiner Partnerin aufgebaut habe. Und dann habe ich sie immer besucht, da kannten wir uns schon, es waren über 500 Kilometer und ich bin die mal mit dem Zug, mal mit dem Auto, mal die Nordstrecke, mal die Südstrecke, dass ich ein bisschen Abwechslung hatte. So, und dann habe ich Leonard Cohen eingelegt und der ist ja auch ein Erwachter. Und gut, und dann habe ich hingespürt, für mich war so eine Frage, wie mache ich Autofahren, diese vielen Stunden, die ich da im Grunde verbrauche, wie mache ich das so, dass es meinen Weg unterstützt? Und dann kam mir als eins der ersten, ich will gut ankommen. Und dann kam mir, ich möchte, dass alle gut ankommen. Also das hat meinen Fahrstil beeinflusst, ganz praktisch. Ich möchte nicht nur, dass ich gut, ich möchte, dass alle, die ich hier fülle, dass die gut ankommen. Entsprechend achtsam, nicht ängstlich, aber achtsam und relaxed. Dann war das Ganze schon mal viel entspannter. Und dann habe ich gemerkt, und man kann super meditieren in der Meditations- und Präsenzhaltung sein beim Autofahren. Nicht spezielle Übungen, die was dazulegen, das lenkt ab, aber so, dieses einfach mich im Körper spüren, im Bauch atmen, ich da gucke mir die Landschaft an und folge diesem Flow und habe das Gefühl, okay, diese paar Stunden war ich gut bei mir. Das ist nicht dieselbe Intensität, wie wenn ich hier sitze auf dem Kissen, aber es hat eine Farbe davon. Und dann saß ich abends, dann in der Meditation, dann hatte ich interessante Erfahrung. Ich bin nirgendwo abgefahren und ich bin nirgendwo angekommen. Ich war immer schon da. Das fühlte sich sehr somatisch, sehr real an. Das heißt, aus dieser Erfahrung öffnete sich plötzlich eine Dimension in mir, die unabhängig ist von Zeit und Ort. Tiefere Qualität. Ja? Also durchaus, deshalb erzähle ich das, wie das funktioniert, wie das seine Frucht hat. Könnt ihr vom Autofahren auf viele Situationen übertragen. Wie kann ich in meinem Job sein, sodass ich nicht aus der Praxis rausfalle? Explizite Praxis, implizit. Das bedeutet, dass ich von innen her, im Grunde haben wir wieder die Figur von gestern, Herzretreat sind wir ja. Die Herzfigur, also einmal das, wo ich gesprochen habe, wo das Herz reinkommt, aber wir haben in dem, was ich jetzt skizziert habe, auch die Herzfigur, Herz und Ganzheit. Das Herz ist die Praxis, der Kern, das Gold des Seins. Ja. Und von da aus durchwärmt sich unser ganzes Leben oder von dieser Erfahrung, die ich eingangs beschrieben habe, das Kostbare, von da aus gestalte ich das Leben. Das reduziere ich nicht darauf, sondern von da aus gestalte ich das Leben, aber ich gestalte es auch von da aus. Ich lasse es nicht einfach irgendwie auseinanderfallen. Das ist diese Herzqualität, diese Kernqualität, Zentrum. Ja. Core Meditation, ja, Herzmeditation. Aus der Essenz, aus was wesentlich ist, daraus forme ich das Leben und lass mir, ich formuliere es mal ein bisschen anders, und lass mir von nichts und niemandem es wegnehmen, dass ich mit irgendeiner Lebenssituation nicht arbeiten könnte. Nicht mal von meinen eigenen Kobolden und Tricks. Ja, und dann gibt es noch einen letzten Punkt. Und der führt uns nochmal in eine andere Weite, also aus diesem, ich gestalte mein, das Leben all meiner Tage, alltägliches Leben, führt uns nochmal in was Tieferes, und auch wenn er damit zu tun hat, aber wenn wir den erkennen, verstehen, fühlen, der ist vielleicht noch nicht immer gleich präsent, aber wenn wir den erkennen und erfahren, machst du mal ein Shift. Also das ist wirklich ein Shift, werdet ihr jetzt merken. Wer ist es eigentlich, der oder die da diesen Weg geht? Ab einem bestimmten Punkt merken wir, was ich eben schon angedeutet habe mit diesem interpersonalen Feld, von ich bin nicht isoliert, merken wir, dass wir nicht isolierte Wesen sind, sondern dass wir, wie die schamanische, indianischen Traditionen uns immer wieder sagen, alle miteinander verwandt sind. Und wir merken, dass wir damit ein Ausdruck dieser globalen Verwandtschaft sind. Das, was in der Menschheit geschieht, formt sich in einer bestimmten Form in dir. Und dadurch haben wir auch eine Gestaltungsfähigkeit. Auch wenn viele Menschen vielleicht anders unterwegs sind. Aber wir sind unverdaulich und geben unsere Farbe dazu. Wenn wir noch tiefer gehen, sehen wir, wir sind nicht getrennt von dem Sein, vom göttlichen Urgrund. Letztlich drückt sich die Tiefe des Göttlichen in uns aus. Christlich-theologisch formuliert, letztlich spricht sich Gott in dir aus als einzigartige Melodie und sagt damit etwas von sich selbst. Das bedeutet, deine Sehnsucht zu erwachen ist die Sehnsucht des Seins, sich selbst zu verstehen, tiefer. Nicht wir sind es, die praktizieren. Die Fülle praktiziert in uns. Und dem geben wir lediglich Raum. In einzigartiger Form. Dein Weg des Erwachens mitten in deinem konkreten Alltag, in lauter unprivilegierten Situationen, die vielleicht zum Teil nicht passen und die du zum Teil ordnen kannst und manche nicht. Dein Weg des Erwachens, dein Weg des Reifens, des Wachsens, des Werdens ist eine Selbstoffenbarung des Seins. Wenn wir das nicht nur intellektuell, sondern im Herzen fühlen, wenn wir das zutiefst somatisch verkörpern, verändert sich ganz, ganz viel.